Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 unseres Podcasts. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Leitlinien. Was sie sind, warum sie für deinen Praxisalltag relevanter sind, als du vielleicht denkst, und was der DBL tut, damit Logopädie-Expertise dort einfließt, wo sie hingehört. Diesmal habe ich zum ersten Mal zwei Gäste im Podcast, um das Thema Leitlinien sowohl aus fachlicher als auch aus berufspolitischer Sicht betrachten zu können. Zu Gast sind heute unsere Präsidentin Dagmar Karasch und Sonja Utikal, unsere Leitlinien-Expertin aus der DBL-Geschäftsstelle. Hallo und schön, dass ihr da seid.
Hallo Hanna, danke für die Einladung.
Hallo ihr zwei. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin.
Liebe Sonja, unsere Hörenden kennen dich ja noch gar nicht. Stell dich doch gerne einmal vor.
Ja, gerne. Also ich habe 1998 meine Ausbildung zur Logopädin an der Lehranstalt der RWTH Aachen abgeschlossen. Damals noch unter der Leitung von Luise Springer und Linda Schreitern war meine Lehrlogopädin und Supervisorin in Kindersprache. Ja, daran sieht man, wie lange das schon her ist. Nach der Ausbildung habe ich dann insgesamt 20 Jahre in logopädischen Praxen gearbeitet, mit dem Schwerpunkt Kindersprache und Leserechtschreiberwerb. Und nach den ersten 4 Jahren, in denen ich ausschließlich, also in Vollzeit in der Praxis gearbeitet habe, kam dann eine Lehrtätigkeit an 2 Kölner Berufsfachschulen für Logopädie dazu. Dann habe ich ein Magisterstudium an der Uni Köln absolviert und eine Weiterbildung zur integrativen Lerntherapeutin des Fachverbands für integrative Lerntherapie. Und nicht zu vergessen, 2014 habe ich mich zunächst mit einer Teilzeitanstellung im Referat Logopädie hier beim DBL beworben oder ich habe die da begonnen, wiederum als Nachfolgerin von Linda Schreitern in dem Referat. Genau, und dass ich jetzt mittlerweile mit einer vollen Stelle und ausschließlich beim DBL arbeite, hängt durchaus auch mit dem Thema unseres heutigen Podcasts zusammen, nämlich der Leitlinienarbeit des DBL.
Ja, genau, und deswegen bist du heute auch die perfekte Interviewpartnerin und kannst uns viel zu den Leitlinien erzählen. Und da starte ich dann direkt mal mit der ersten Frage an dich. Du betreust ja das DBL-Leitliniensekretariat. Und vielleicht erläuterst du zum Einstieg noch mal kurz für alle, was sind eigentlich Leitlinien und wofür brauchen wir sie?
Ja, also Leitlinien sind, wenn ich das mal so in meine Worte fassen darf, erstmal nur eine besondere Sorte wissenschaftlicher Fachtexte. Und die Textsorte Leitlinien, die reiht sich eben ein in die Bandbreite all der Texte, die wir ja so im Hinblick auf das Modell der evidenzbasierten Praxis unter diesem Schlagwort externe Evidenz zusammenfassen. Und dazu gehören neben Studien aller Art ja auch Übersichtsarbeiten, so Reviews oder Meta-Analysen und eben auch Leitlinien. Und Leitlinien unterscheiden sich jetzt aber in 2 ganz wesentlichen Merkmalen von anderen Übersichtsarbeiten, weil die enthalten halt zum einen klare Handlungsempfehlungen und zusätzlich eine sogenannte klinische Wertung der Ziele. Also das bedeutet, Fachleute beurteilen die Studienergebnisse aus medizinischer Sicht im Hinblick auf ja so relevante klinische Ziele. Das können sein Sicherung des Überlebens, Lebensqualität, Nebenwirkungen. Also es geht auch dabei um eine Abwägung von Schaden und Nutzen. Und die berücksichtigen auch, dass nicht jedes Studienziel gleich wichtig ist, weil also bei so einer Evidenzrecherche, da gibt es ja am Ende ganz viele Studientreffer, ne, die mit begutachtet werden oder mit einfließen und die sich ja aber nicht alle mit wirklich relevanten Fragen zu dem Thema beschäftigt haben. Also manche untersuchen dann vielleicht nur irgendwie die Bedeutung eines Laborwertes und andere ein anderes Kriterium, was dann vielleicht eine viel größere Bedeutung oder Relevanz für den Alltag einer betroffenen Person haben kann. Und zusammenfassend könnte man also sagen, dass bei Leitlinien nicht einfach nur Studien gesammelt werden und in eine Liste gepackt, sondern es geht eben auch um Interpretation, also um eine Bewertung und Einordnung der Ergebnisse. Und ja, das dann so im Hinblick auf Fragen wie, was ist für die PatientInnen wirklich wichtig, wie verlässlich sind die Studien, die wir da gefunden haben und kann man so Ergebnisse im klinischen Alltag anwenden, um jetzt mal nur so ein paar zu nennen. Ach so, und du hattest ja auch noch gefragt, wofür man sie braucht, also nach den Zielen von Leitlinien. Also das Ziel von Leitlinien ist ganz klar, sie sollen alle Akteure im Gesundheitswesen, ja, aber auch Betroffene und Angehörige bei der Entscheidungsfindung unterstützen, und zwar im Hinblick auf bestimmte Gesundheitsfragen. Und wenn man in Deutschland über Leitlinien spricht, dann muss man auf jeden Fall auch die AWMF nennen. Wem die nicht bekannt ist, also das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, und die spielt in Bezug auf Leitlinien in Deutschland eine ganz herausragende Rolle. Die koordiniert nämlich zum einen mit ihrem Institut für medizinisches Wissensmanagement, des IMWI, die Entwicklung medizinischer Leitlinien. Das heißt, die unterstützt die Fachgesellschaften bei der Erstellung und sie achtet auch auf die Einhaltung von Qualitätsrichtlinien. Also wem das was sagt, da gibt es ja diese Stufenklassifikation. Und zusätzlich, und das ist gar nicht so unwichtig, gibt sie die Leitlinien dann eben auch über das AWMF-Leitlinienregister heraus. Das ist ja sozusagen die Datenbank für Leitlinien in Deutschland. Ja, und was ich jetzt abschließend nochmal ganz wichtig zu erwähnen finde, also die Qualitätsrichtlinie, sozusagen die Leitlinie für die Erstellung qualitativ hochwertiger Leitlinien, ist das AWMF-Regelwerk Leitlinien. Das sollte man auf jeden Fall kennen, denn das dient der Qualitätssicherung bei der Erstellung der einzelnen Leitlinien und im zweiten Ziel dann aber auch der Qualitätssicherung für dieses Leitlinienregister selber.
Hey, gut, jetzt wissen wir schon mal, was sind Leitlinien, was sind die Ziele? Und jetzt mal ganz praktisch gedacht, stell dir vor, eine Kollegin fragt dich zum Beispiel auf dem DBL-Kongress, was haben Leitlinien mit meinem Praxisalltag zu tun? Was würdest du ihr in so zwei Sätzen antworten?
Oh Gott, in zwei Sätzen. Ob die ausreichen? Darf ich auch zwei Punkte nennen?
Klar.
Ja, ich denke, es ist auch eine wichtige Frage, ne? Dann darf man da auch mal. Genau. Also der erste Punkt. Es ist ja ein Fakt, dass die externe Evidenz wächst. Ja, es ist ja ein ständiger Wachstumsprozess. Die Anzahl von Studien, die steigt ja immer weiter an. Und Leitlinien sind jetzt erstmal eine gute Möglichkeit, diesem stetigen Zuwachs zu begegnen. Also man könnte so sagen, Leitlinien unterstützen unsere evidenzbasierte Praxis, weil sie es uns ja erleichtern, einen Überblick über diesen fachlichen, aktuellen Stand zu halten oder zu bekommen und damit ja auch unsere PatientInnen aufzuklären darüber. Und natürlich im letzten Schluss auch ein therapeutisches Handeln abzuleiten, und zwar ein begründetes. Und was man bedenken muss, und das wäre jetzt der zweite Punkt, der mir so einfällt spontan, ist, sobald eine Leitlinie erscheint, ist sie ja Teil des sogenannten allgemein anerkannten fachlichen Standards. Das ist so ein Terminus aus dem Patientenrechtegesetz im bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB. Und der regelt die Frage der Behandlungsqualität. Der besagt eben, dass eine Behandlung nach diesem, ich zitiere nochmal, allgemein anerkannten fachlichen Standard zu erfolgen hat. Ja, und also den nehmen wir ja alle als Privatpersonen auch gerne in Anspruch, ne? Wenn man sich behandeln lässt, hätte man ja auch ganz gerne, dass das zum aktuellen wissenschaftlich höchsten Stand erfolgt und dass man vorher auch über die Behandlungsoptionen aufgeklärt wurde. Ja, und in dem Zusammenhang sollte man halt einfach wissen, wenn es mal zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung käme, ich benutze jetzt hier bewusst den Konjunktiv, um nicht die Angstszenarien aufzuscheuchen, aber es kann ja mal passieren, ne? Eine Patientin, ein Patient ist unzufrieden und klagt, ist auch schon mal vorgekommen. Also ich rede jetzt vom Fall einer Schadensersatzklage. Und dann wird dieser Standard in den Leitlinien natürlich auch von Gerichten zur Urteilsfindung herangezogen, weil die ja natürlich gucken, was war denn damals der allgemein fachliche Standard. Und das ist halt deshalb auch wichtig, weil Leitlinien sind ja einfach für jede und jeden im Internet zugänglich, auch für Gerichte, ne? Und das ja auch noch dank der AWMF kostenlos. Also das sollte man einfach im Hinterkopf haben. Ja, und das wären so die zwei Punkte, die mir da spontan einfallen würden. Es gäbe bestimmt noch mehr.
Danke, Sonja. Ich fühle mich da total abgeholt, weil einerseits haben wir ganz klar den Anspruch, wir wollen den anerkannten fachlichen Standards entsprechen, müssen allerdings auch mitdenken, Leitlinien brauchen ja eine Weile, bis sie erstellt werden und auch bis sie veröffentlicht und auch, wie sie dann überarbeitet werden. Und nur weil es eine Leitlinie gibt, heißt das nicht, dass sich genau diese so anwenden, immer anwenden oder möglicherweise sogar unkritisch anwenden muss oder darf. Und wen das überrascht oder wer sich noch nicht so gut damit auskennt oder wem überhaupt die Anwendung von Leitlinien neu erscheint und wer sich also sicherer fühlen möchte in der Bewertung oder auch in der Anwendung von Leitlinien, dem möchte ich gerne einen Literaturhinweis geben. In unserer März-Ausgabe haben wir, finde ich, einen sehr hilfreichen Grundlagenartikel von Cordula Winterholler, zur Leitlinienkompetenz veröffentlichen dürfen. Und da lernt man eben oder versteht vielleicht auch besser, welche Geltung oder wie kann ich eben Leitlinien direkt in meiner Arbeit anwenden und welche Bedeutung haben sie dort.
Ja, genau. Wenn euch der Artikel interessiert, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, da haben wir euch den verlinkt. Sonja, jetzt hast du ja eben gesagt, du leitest das Leitliniensekretariat.
Ich bin das Leitliniensekretariat.
Genau, du leitest dich selber im Leitliniensekretariat. Warum braucht der DBL ein eigenes Leitliniensekretariat überhaupt? Das klingt ja irgendwie sehr bürokratisch.
Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Das klingt auch nicht nur bürokratisch. Also Bürokratie ist schon ein großer Anteil der Arbeit im Leitliniensekretariat, was ja aber nicht per se jetzt negativ besetzt sein muss, ja? Wie bei allem würde ich sagen, dass auch hier so das Maß die entscheidende Rolle spielt, weil also dem Wortsinn nach bedeutet ja Bürokratie jetzt erstmal nur Verwaltungsorganisation. Und ja, also ein hoher Organisationsgrad ist ja, finde ich, gerade wenn es um komplexe Arbeitsfelder geht, durchaus hilfreich. Also ich nenne mal so ein paar Stichworte. Den Überblick behalten, Handlungsfähigkeit, Verlässlichkeit, Produktivität. Ja, auch würde man sagen, ein effektiver Umgang mit den vorhandenen zeitlichen Ressourcen. Das könnte man ewig erweitern, aber nur mal so zum Hintergrund. Also ich kenne das natürlich auch. Ich finde, Bürokratie erstmal klingt negativ. Aber wie alles hat es ja zwei Seiten. Und ja, was muss man sich da jetzt vorstellen? Also gemeinsam mit dem Bundesvorstand entwickle ich deshalb zum Beispiel verbandsinterne Regelungen, ne, so im Hinblick auf Leitlinien. Und dann beschreiben wir die damit verbundenen Prozesse. Denn wenn man eins sicher weiß, dann, dass Leitlinien immer dann aufploppen und relevant werden, wenn die Menschen, die dafür jetzt benötigt werden, gerade in einer Vorstandssitzung sitzen oder Urlaub haben oder auf Dienstreise sind, ja, und das ist halt für uns dann einfach wichtig, dass wir solche Prozesse beschrieben haben, die uns dann so im Akutfall zeitnahe Entscheidungen ermöglichen. Und das wiederum ermöglicht uns ja dann auch wieder so das Einhalten von Fristen. Und das ist übrigens gerade, also so ein Leitlinienprojekt, ne, das ist immer am Anfang und in der Endphase extrem auf Fristenerfüllung durch alle Beteiligten angewiesen. Also einen viel wichtigeren Aspekt an diesem Leitliniensekretariat finde ich eigentlich noch, dass wir damit ja auch nach außen, also ich meine jetzt so in die interdisziplinäre medizinische Fachwelt, so unsere Zuständigkeit und auch die Erreichbarkeit ja im Bereich der Logopädie zum Thema Leitlinien präsentieren und kommunizieren. Man könnte also sagen, dass so ein Leitliniensekretariat schon essentiell für den Erfolg und die Verlässlichkeit in der Leitlinienarbeit ist. Und das meine ich jetzt sowohl in die interdisziplinäre Richtung, aber auch für die innerdisziplinäre Zusammenarbeit, weil, also man muss sich das ja mal klar machen, jede Mandatsträgerin, jeder Mandatsträger, egal jetzt ob ProfessorIn, wissenschaftliche MitarbeiterIn oder erfahrene Expertin aus der Praxis, also jede und jeder macht das ja irgendwann zum ersten Mal. Und da ist man doch froh, wenn es dann Strukturen gibt, die einen da etwas durch diesen Prozess durchleiten. Und grundsätzlich finde ich mal so, ein hoher Organisationsgrad steht jetzt, finde ich, auch für so einen professionellen Umgang mit wichtigen Themen. Und das sind die Leitlinien ja durchaus.
Ja, das stimmt. Und wie kann man sich das jetzt eigentlich vorstellen? Wie sieht da so ein typischer Tag im Leitliniensekretariat aus? Was landet da so alles auf deinem Schreibtisch?
Ja, also typische Tage gibt es schon mal nicht. Das kann ich schon mal sagen. Und man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass ich in einem gesonderten Büro mit der Aufschrift DBL Leitliniensekretariat neben einer Topfpflanze sitze und da immer auf den Knopf drücke und gucke, ob mir eine Fachgesellschaft geschrieben hat oder so. Also so ist es nicht. Ja, typische Tage gibt es auch nicht, aber es gibt eben so ganz typische Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitlinienarbeit. Und zu denen gehören jetzt, also ich zähle mal einfach ein paar auf, ja, das ist so die Akquise von MandatsträgerInnen. Das heißt also die meist sehr akute Suche nach ExpertInnen, die sich dann für die Mitarbeit in einer Leitlinie eignen und bereit erklären. Und wenn man sie dann gefunden hat, die Datenabfragen inklusive der Datenschutzinformationen und letztlich dann auch die Mandatierung bei den einladenden oder federführenden Fachgesellschaften. Dann gehört da noch die finale Übermittlung der Zustimmung des Bundesvorstands an diese Fachgesellschaften dazu. Und natürlich auch dieses beständige Monitoring des Leitlinienregisters im Hinblick auf die Anmeldung von Leitlinienprojekten oder wenn eine Aktualisierung einer Leitlinie gemeldet wird, in denen die Logopädie vielleicht bislang noch nicht beteiligt war oder auch wenn wir schon beteiligt waren, dass wir dann planen können, ne? Wer wird dieses Mal für uns dort mitarbeiten wollen und können. Ne? Ich glaube, das sind schon mal so die typischsten Aufgaben. Ich habe bestimmt ein paar vergessen.
Und bist du im DBL-Leitliniensekretariat dann auch für die Anmeldung von logopädie-spezifischen Leitlinien bei der AWMF zuständig?
Ja, ich sehe gerade, Dagmar lacht auch. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte, aber Dagmar, möchtest du vielleicht mal was dazu sagen?
Ja, gerne. Liebe Hanna, das Leben ist ja kein Ponyhof und so ist das leider nicht. Also es ist leider nicht so, dass wir die Leitlinien anmelden, die uns betreffen. Du sprichst da also einen relativ wichtigen und auch etwas wunden Punkt an, der genau darauf abzielt, wie entstehen Leitlinien. Wer darf anmelden? Fachgesellschaften. Und zwar Fachgesellschaften, die auch Mitglied in der AWMF sind. Wir haben aber keine logopädische Fachgesellschaft, die Mitglied in der AWMF sein kann. Das bedeutet, wenn Logopädinnen oder Therapeutinnen aus der Logopädie, Sprachtherapie selbst eine Leitlinie initiieren möchten, dann geht das nur über Bande. Über Bande mit einer Fachgesellschaft, die dieses Thema für uns oder für die betroffenen Expertinnen anmeldet. Da kennen wir im Moment zwei Leitlinienprojekte, in denen das so gelaufen ist. Und ich würde jetzt super gerne überleiten zu einem, Sonja, erzähl doch mal, wie das normalerweise läuft. Und ich glaube, dieses normalerweise ist eine sehr bunte Darstellung. Sonja, erzähl doch mal, wie läuft das normalerweise mit der Anmeldung von Leitlinien und unserem Einbezug?
Ja, gerne. Also die Beteiligung der Logopädie in medizinischen Leitlinien ist im AWMF-Regelwerk, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, über diesen Punkt der Zusammensetzung der Leitliniengruppe geregelt. Und das Regelwerk fordert da ganz explizit eine ausgewogene Zusammenstellung der Leitliniengruppe und darf jetzt hier mal zitieren. Durch eine ausgewogene Zusammenstellung der Leitliniengruppe werden gute Voraussetzungen für die umfassende Identifizierung möglicher Praxisprobleme und die kritische Bewertung sämtlicher relevanter Evidenz geschaffen. Das kann man ja echt erstmal so stehen lassen. Und es geht auch noch weiter, also ich zitiere wieder, die Auswahl der Mitglieder sollte professionelle und wissenschaftliche Expertise im Themenbereich der Leitlinie repräsentieren. Also es klingt ja, finde ich, echt super, ne? Das kann man total zustimmen. Nicht mehr ganz so super ist es dann halt, wie das in der Realität teilweise umgesetzt wird. Und damit sind wir wiederum bei einem ganz grundlegenden Problem, weil die Logopädie in dieser, ich sag jetzt mal, Bubble der medizinischen Fachgesellschaften halt überwiegend in so eine Art Containerkategorie fällt, die da heißt weitere Berufe im Gesundheitswesen. Das steht dann auch genau so unter diesem Punkt der Adressaten einer Leitlinie im Leitlinienregister. Also den Begriff Logopädie wird man da sehr selten lesen. Physiotherapie und Ergotherapie oder auch Pflege sind dann schon mehr auf diesem Schirm angekommen, auf dem Bewusstseinsschirm. Und die werden dann eben auch explizit als Beruf adressiert und beteiligt, auch angeschrieben und eingeladen. Und das ist in unserem Fall eben noch nicht immer so. Und die Logopädie wird nur äußerst selten von einer anmeldenden Fachgesellschaft als Adressatin benannt oder überhaupt mal so als zu beteiligende Profession erkannt. Und es heißt auch nicht, dass wenn wir da mal benannt würden, dass wir dann automatisch auch eingeladen werden.
Und das hat dann natürlich Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass es dann häufiger dazu kommt, dass in Leitlinientexten Aussagen über die Logopädie stehen, ohne dass aber logopädische Expertise an dieser Erstellung der Texte beteiligt war. Und ich habe ein bisschen Verständnis für die Genese quasi dieses Phänomens der Nichtbeteiligung. Wir kennen das ja auch von uns selbst ganz persönlich, was man nicht weiß, was man nicht kennt, das denkt man nicht mit. Und das ist dann natürlich in Teilen in diesem Fall fatal für die, ne, also solche Konsequenzen entweder für unsere Berufsgruppe oder für unsere PatientInnen oder eben für beide diese Gruppen, weil diese Expertise und unsere Ressource eben gar nicht mitgedacht wurde. Wir wenden uns ja in vielen Monaten immer speziell bestimmten Themen zu und jetzt im Juni 2026 wenden wir uns dem Thema der Leitlinienarbeit zu. Also das bedeutet, wir zeigen dieses Thema und wie wir damit arbeiten und die Bedeutung für dieses Themas auf der Website und in verschiedenen Medien, unter anderem ja auch in diesem Podcast. Und wir haben ein paar Beispiele von Folgen auf der Website dargestellt im Fokusmonat, die durch diese Nichtbeachtung entstehen oder entstehen können. Manchmal kann es ja auch gut laufen. Und das ist dann mal die falsche Einschätzung von einem Infektionsrisiko für uns im Rahmen der therapeutischen Arbeit. Das ist uns in der Corona-Pandemie ziemlich hart auf die Füße gefallen. Oder eben mal über die fehlende Nennung, wenn es um für uns ganz typische zu erbringende Heilmittel, also zum Beispiel um die Schlucktherapie geht. Oder aber kann man drüber lächeln oder sich natürlich auch furchtbar drüber ärgern, dass unser Fach falsch benannt wird, also anstelle von Logopädie, Logotherapie. Oder, das ist natürlich ein Worst Case, dass es wirklich auch zu richtig falschen Aussagen kommt. Also zum Beispiel, dass Logopädie bei bestimmten Krankheitsbildern angeblich nicht erstattungs- oder verordnungsfähig sei. Und daran sieht man, dass es wirklich wichtig ist, die jeweiligen Berufe oder Professionen mit einzubeziehen, da, wo sie eine Ressource sein sollen oder können.
Ja, ich würde da auch gerne ein bisschen genauernd noch ergänzen. Also dieser letzte Punkt, der ist ja Gott sei Dank verhindert worden, ne? Also das, was du vorher genannt hattest, das mit der Logotherapie, das steht auch jetzt noch in den Leitlinien, das kann man sich angucken. Also da wurde durch unsere Beteiligung vermieden, dass es zu dieser Aussage kam, was ja nochmal zeigt, wie wichtig das ist, ne? Genau, also ich möchte das an der Stelle auch sicherheitshalber nochmal betonen, ne? Wir unterstellen hier niemandem bösen Willen oder Absicht oder einen aktiv betriebenen Ausschluss der Logopädie aus Leitlinien ganz und gar nicht. Ärgerlich werden wir dann aber schon, ne, wenn wir auf so unsere fehlende Beteiligung aufmerksam machen, so etwa mit einer Mail an die Fachgesellschaft oder das Leitliniensekretariat der Fachgesellschaft und dann vielleicht mit einer Zeit nochmal anfragen müssen und dann eine Antwort erhalten, in der wir dann auch noch darüber belehrt werden, ja, dass noch eine zusätzliche Organisation die ohnehin sehr mühselige Leitlinienarbeit auch unnötig komplizieren würde und so, ne? Und richtig gehend fassungslos sind wir dann, wie du ja auch gesagt hast, wenn wir zum Beispiel gar keine Antwort erhalten und in der Aktualisierung der Leitlinie dann nochmal denselben Fehler aus der vorherigen Version wiederfinden, ne?
Das mit der Zusammensetzung der Leitliniengruppe scheint ja offenbar eine Regel zu sein, deren Einhaltung wir für die Beteiligung der Logopädie aktiv kontrollieren müssen. Woran liegt das denn? Denn eigentlich steht es ja, wie wir gehört haben, im Regelwerk der AWMF drin, dass die Auswahl der Mitglieder einer Leitliniengruppe professionelle und wissenschaftliche Expertise im Themenbereich der Leitlinie repräsentieren soll.
Eine Herausforderung ist auf jeden Fall die, die ich eben genannt habe, dass wir als DBL, wir sind eben ein Verband und wir sind zwar ein Berufs- und Fachverband und ja, wir sind auch der größte in Deutschland, aber wir sind eben keine medizinische oder logopädische Fachgesellschaft. Und über diese Unterscheidung informieren wir die Fachgesellschaften und natürlich auch innerhalb unserer Berufsgruppe informieren wir und auch eben ganz genau über diese Besonderheit, die damit einhergeht. Also wir sind eben sehr wohl Fachverband und üben diese Rolle auch aktiv aus und müssen dann manchmal unterscheiden von unserer anderen bedeutsamen Rolle, der als Berufsverband.
Ja, genau. Und diese Trennung, ne, zwischen Berufs- und Fachverband, die zieht sich ja bei uns jetzt am Beispiel der Leitlinien durch alle Entstehungsphasen so einer Leitlinie. Also ich würde das gerne mal so ein bisschen plastisch transparent machen, ne, wie wir das trennen. Das fängt halt bei der Mandatierung an. Für uns ist das zum Beispiel überhaupt nicht entscheidend, ob jetzt ein Delegierter oder eine Delegierte Mitglied in unserem Verband ist, weil es geht uns ja bei der Arbeit in der Leitlinie nicht darum, unsere berufspolitischen Interessen durchzusetzen. Da geht es um fachliche Expertise der Person und ja, da ist die Verbandszugehörigkeit jetzt nebensächlich. Und dann, wenn wir jemanden mandatieren, dann weisen wir, egal ob mitgeht oder nicht, diesen neuen MandatsträgerInnen dann auch in einem optionalen Schulungstermin auf diese Rolle hin. Also ganz explizit, dass sie eben rein inhaltliche Entsendung haben und dass sie unabhängig von berufspolitischen Fragen agieren. Also sie sind für die fachliche Expertise zuständig. Und die Trennung zeigt sich zum Beispiel auch in der Finanzordnung des DBL. Ne? Da haben wir ja geregelt, dass wir keine Honorare an die ExpertInnen zahlen, sondern eine jährliche Aufwandpauschale, die sich dann am methodischen Stufenniveau der Leitlinie orientiert. Und ja, das betont auch nochmal den Status dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Und als letztes Beispiel vielleicht noch bei dieser abschließenden Verabschiedung einer Leitlinie durch die Vorstände der beteiligten Organisationen dokumentieren wir schriftlich, dass unser Bundesvorstand bei dieser Zustimmung nur der inhaltlichen Empfehlung der MandatsträgerInnen folgt. Also das liegt schriftlich vor und wir machen, was die uns empfehlen, ganz unabhängig, ob wir das jetzt gut oder schlecht in berufspolitischer Hinsicht fänden. Und da kann ich vielleicht kurz erzählen, es gab da mal wirklich eine sehr nette Begegnung, Gespräch mit einem Leitlinienkoordinator, das war ein ja noch recht junger Mediziner. Und wir haben halt nach einer Expertin gemeinsam überlegt, wer könnte das für die Logopädie sein, denn der hatte in seiner klinischen Gruppe durchaus Kolleginnen, die hat er auch vorgeschlagen. Also er sagte, da könnte er sich vorstellen, dass die da mitarbeiten könnte. Aber er sagte dann, ich weiß aber nicht, ob die auch bei Ihnen Mitglied ist. Und ja, dann habe ich so gesagt, das ist ja für uns ganz nebensächlich. Also für uns geht es nicht darum, ob jemand Mitglied ist oder nicht, weil hier für uns die Expertise vor der Frage der Mitgliedschaft steht. Und das ist nicht das entscheidende Kriterium, ne, für die Mandatierung. Und da, ja, das rief fast erstaunte Begeisterung hervor. Also er war ganz von Socken und also es wurde richtig gelobt, dass wir dann ja offenbar hier keinen Standesdünkel betreiben. Und das ist ja auch echt zutreffend, ne? Ja, also vielleicht, ich möchte jetzt diesen Moment mal nutzen für eine persönliche Aussage, wenn mir das erlaubt ist. Weil das ist so vielleicht nochmal ein guter Moment, auch so einen, wie ich finde, wichtigen berufsethischen Aspekt mal so hinzuweisen. Weil wir investieren hier Ressourcen in die Leitlinienarbeit, die am Ende eben dem gesamten Berufsstand und ja damit irgendwie jeder Logopädin, jeden Logopäden und auch jeder Sprachtherapeutin zugutekommt. Ja? Ganz unabhängig jetzt davon, ob sie dieses Engagement mit ihrem Mitgliedsbeitrag finanziert oder nicht. Ja, profitieren tun halt am Ende alle. Und ich finde, alle, die keine Mitgliedschaft in einem Berufsverband haben oder Fachverband an der Stelle, könnten sich ja, finde ich, durchaus mal fragen, was tue ich eigentlich konkret, um meine beruflichen Interessen zu vertreten? Also da ist, finde ich, jede gefragt, sich diese Frage mal zu stellen.
Ja, Dagmar, damit würde ich nochmal zu dir kommen. Wie Sonja ja gesagt hat, also der DBL investiert erhebliche Ressourcen in die Leitlinienarbeit und zwar nicht nur personelle, sondern eben auch zeitliche und finanzielle. Kannst du es nochmal auf den Punkt bringen? Warum machen wir das?
Gerne. Das ist auch echt eine richtig gute Frage, finde ich, weil wir sind der bundesweit größte Berufs- und Fachverband in der Logopädie, ja. Und es ist deutlich geworden, wir sehen das als eine wichtige Aufgabe an von allen, den Eingang logopädischer Expertise in Leitlinien zu sichern. Und wir haben hier Verantwortung übernommen. Als Verband und als Vorstand und natürlich auch als Team in der Geschäftsstelle und auch Sonja als unser Leitliniensekretariat, wie sie so schön gesagt hat. Wir haben hier Verantwortung übernommen für alle, für die Profession und auch für die Versorgung eben hier mit Logopädie, um den Beruf sichtbarer zu machen und auch um die Ressourcen der Logopädie hier sichtbarer zu machen, aber natürlich auch so die Logopädie und die Versorgung mit Logopädie zukunftsfähig zu gestalten. Also wir haben hier mehrere Ansätze, die dazu geführt haben, dass wir entschieden haben, wir übernehmen Verantwortung für die Mitarbeit an Leitlinien und für dieses Einbringen logopädischer Expertise. Und das sind ganz, finde ich, grundlegende Aufgaben aus der Interessenvertretung, die wir hier ausüben, und Zielsetzung, zum Beispiel die professionelle Selbstbestimmung. Also, dass wir als ExpertInnen oder unsere ExpertInnen aus der Logopädie-Sprachtherapie sich überall dort einbringen, wo es eben um die Logopädie, um die Sprachtherapie geht. Oder es hat natürlich auch einen Anteil von wissenschaftlicher Emanzipation, die wir unterstützen möchten. Also hier, dass wir die Logopädie als eigenständige fachwissenschaftliche Disziplin unterstützen und vorantreiben und dafür sorgen, dass wir ja zum einen uns einbringen und einbringen können, aber auch angefragt werden. Und wir übernehmen hier Verantwortung um die Verbesserung und auch die Sicherung von Behandlungs- oder eben Versorgungsqualität zu unterstützen. Also durch diese Aufklärung, welche Leistung gibt es eigentlich, welche Angebote hat die Logopädie für die Versorgung. Und das kommunizieren wir gegenüber anderen Berufsgruppen und natürlich auch gegenüber Betroffenen, damit eben hier die Versorgungsqualität auch für die Zukunft weiterentwickelt und gesichert wird. Und dann geht es natürlich auch um die Leistungserbringung und um die Sicherung unserer Leistung, also auch unserer Tätigkeit. Das ist wichtig, dass man weiß, welche Ressourcen hält die Logopädie für die Gesellschaft und die medizinische Versorgung denn bereit? Also wo können wir angefragt werden und wo können wir hilfreich und nützlich sein? Und ich finde, das sind ganz wertvolle Anteile von Interessenvertretung, die erstmal gar nicht politisch wirken und auch nicht sind, sondern eben fachlich und gesellschaftlich und versorgungsorientiert, aber natürlich Auswirkungen haben aufeinander.
Im Bereich Interessenvertretung, da kann man ja noch andere Dinge nennen. Akademisierung, Berufsgesetzreform und halt auch die Leitlinienarbeit. Das sind ja alles Kämpfe um Sichtbarkeit und Anerkennung. Hängen die eigentlich zusammen oder sind das alles parallele Baustellen?
Kurze Antwort, ja, die hängen zusammen. Die lange Antwort, Hanna, das ist eine zu komplexe Frage. Also zu jedem Stichwort könnten wir jetzt einen eigenen Podcast machen oder mehrere. Und das haben wir in Teilen ja auch schon gemacht. Also wir haben Folgen zum Berufsgesetz gemacht oder zur Promotion in der Logopädie oder zur Professionalisierung. Weil das sind richtig große Themen, die man so didaktisch mal alleine betrachten muss, weil es sonst zu groß ist, aber die so miteinander verbunden sind und voneinander abhängen und sich aufeinander auswirken. Und ich teile deine Einschätzung, dass man diese Sichtbarkeitskämpfe, wie du gesagt hast, ja, als Kämpfe oder als Emanzipation verstehen kann. Aber es ist eigentlich auch eine ganz natürliche Folge und ein ganz natürlicher Aspekt unserer eigenen, sehr lebendig fortschreitenden Professionsentwicklung oder eben Professionalisierung. Also hier sind wir sowas von in Entwicklung in unserem Fach, in unserem Beruf, in unserer Profession, dass wir natürlich dauernd auch auf Veränderungen hinwirken. Und was hat Akademisierung damit zu tun? Ja, es ist ja erst möglich mit einer gewissen Akademisierung unseres Faches, dass wir überhaupt professionsspezifische Forschung, also Studien, zur Verfügung haben, die dann wiederum weiterentwickelt werden können und angewendet werden können und in diese Diskurse eingebracht werden können. Weil, also wer soll unsere Forschung machen und sie dann einbringen? Dafür braucht man Strukturen, also wissenschaftliche Strukturen und auch Menschen, die eben genau das lernen, entwickeln und dann in diese Diskurse einbringen. Und je mehr wir davon hätten, umso leichter würde es uns dann fallen, eben Fragestellungen zur Versorgung zu beantworten oder mit Fakten zu untermauern. Und das Berufsgesetz, klar, wenn wir ein hochschulisches Berufsgesetz für alle in der Logopädie Tätigen hätten, dann würde schon allein über die Verortung der Ausbildung an der Hochschule natürlich ein Zuwachs an professionsspezifischen Wissenschaftsstrukturen erwachsen. Also ist ja klar, in dem Moment, wo die Ausbildung an der Hochschule stattfindet, dann muss da mehr Manpower sein, dann sind da mehr Finanzen vorhanden und dann wird dort auch mehr Forschung geleistet. Und für die Mitarbeit in Leitlinien brauchen wir eben genau das. Also wir brauchen zum einen die professionsspezifische Forschung, also Studien, auf die wir uns beziehen können. Und wir brauchen KollegInnen, die sich zusätzlich zu dieser klinischen Tätigkeit auch in wissenschaftlichen Diskursen bewegen möchten und können. Und da ist es einfach eine richtig gute Unterstützung natürlich für diesen Prozess, wenn wir ein neues Berufsgesetz hätten, was das regeln würde. Und natürlich wirkt sich diese fachliche Professionsentwicklung auch auf die politische Professionsentwicklung aus und damit eben auch auf die Leistungserbringung. Tolles, wenn eben diese Entwicklung passiert, also diese fachliche und die politische, damit in Zukunft weniger versorgungspolitische Fails passieren. Wie zum Beispiel damals bei der Einführung oder bei der Versorgung dann eben bei Long-Covid, wo wir erst gar nicht einbezogen wurden in die Leitlinie. Dann wurden wir einbezogen, aber die Versorgung wurde schon anders geregelt, sodass bis heute die Verordnung bei Long- und Post-Covid im Grunde nicht budgetneutral erfolgen kann, anders als bei der Ergotherapie und bei der Physiotherapie, obwohl es bei uns eben auch genauso sinnvoll und notwendig wäre. Und hier bräuchten wir eben, um diese fachlichen Standards auch politisch durchsetzen zu können, natürlich auch mehr politische Schlagkraft.
Ihr habt es eben beide schon angesprochen, um in den Leitlinien auch sinnvoll mitwirken zu können, braucht es logopädische Expertise. Und die Leitliniendelegierten, die arbeiten ja ehrenamtlich in den Kommissionen mit teils sehr hohem zeitlichen Aufwand, der sich teilweise auch über Jahre erstrecken kann. Dagmar, was würdest du sagen, ist dennoch so attraktiv an dieser ehrenamtlichen Arbeit?
Das vielleicht naheliegendste, woran man denken könnte, ist, dass man Mitautorin von relevanten Publikationen wird. Also das zahlt natürlich auf die eigene Reputation ein. Ich habe allerdings den Eindruck, wenn ich so unsere Leitliniendelegierten beobachte, dass andere Schwerpunkte mehr Bedeutung haben. Das ist jetzt meine Annahme und ich finde die sehr motivierend für diese Arbeit. Nämlich das eine ist, dass man selber die Möglichkeit hat, seine eigene Expertise zu erweitern, aber auch einzubringen. Über den fachlichen und auch den persönlichen Austausch in der Mitarbeit an diesen Leitlinien. Und dies zu einem Thema, was einen ja sehr interessiert, was einen so interessiert, dass man dazu auch eine hohe Expertise bereits aufgebaut hat. Und man wird damit Teil eines Netzwerks von ExpertInnen, die sich alle intensiv mit genau diesem Thema auf hohem Niveau befassen möchten. Und das finde ich ehrlich gesagt noch schöner, also die hier dieses Thema so vorantreiben möchten, dass die Versorgung dazu besser wird. Und das hat einen hohen Aspekt von Selbstwirksamkeit. Also dass ich selber mich zu einem Thema, was eine hohe Bedeutung für mich hat, und zu dem ich mich zur Expertin deswegen entwickelt habe, dass ich da Versorgung mitgestalten kann, gemeinsam mit anderen. Und ich finde das ehrlich gesagt super attraktiv.
Habt ihr denn eine Begegnung in einer Leitliniengruppe erlebt, wo ihr gemerkt habt, jetzt wird Logopädie wirklich als gleichwertige Fachdisziplin wahrgenommen? Ein Moment, der Mut gemacht hat.
Ja, also ich fange mal an, Dagmar. Ne? Also die Ermutigung ziehe ich jetzt eigentlich mal aus jeder Einladung zur Beteiligung von Anfang an bei den wirklich interdisziplinär aufgesetzten und bestückten Leitlinien. Und das muss man ja auch mal sagen, es sind ja Gott sei Dank immer wieder welche dabei und gefühlt gibt es die auch immer häufiger. Schöne Beispiele sind da zum Beispiel die Leitlinie zum Post-Intensive Care Syndrome oder die zur außerklinischen Intensivbeatmung. Und da habe ich echt manchmal so den Eindruck, dass da eine andere Generation von MedizinerInnen heranwächst. Also dass in dieser Generation so die Interdisziplinarität im Hinblick auf die Therapieberufe ja so mehr als Bereicherung oder sogar schon so als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Das macht Mut und ja, noch so ein Glücksmoment ist dann zum Beispiel, wenn FachärztInnen, also zum Beispiel in der Demenzleitlinie, die ist ja wirklich auch von Anfang an sehr gut interdisziplinär, auch mit der Logopädie zusammengestellt gewesen und die Leitlinie wird ja jährlich aktualisiert. Und wenn dann in so einem Arbeitstreffen diese FachärztInnen auch mal zugeben, ja, dass sie irgendwie gar nicht so genau wissen, welches Therapieangebot jetzt, also Kognitionstraining und so, ne? Was denn jetzt da genau von welcher Profession angeboten wird. Und wenn dann die Therapeutin aus der Leitliniengruppe so den Auftrag erhalten, macht doch mal bitte eine Übersichtsliste dazu. Und das sind, finde ich, echt dann so Sternstunden, ja? Weil dann wird klar, dass alle Beteiligten in so einer interdisziplinären Leitlinie voneinander lernen. Also alle gehen am Ende bereichert aus. Und wir sind dann natürlich umso glücklicher, wenn wir dann auch wirklich eine logopädische Expertin in dieser Leitlinie sitzen haben, die dann darauf achtet, dass wir hier korrekt einsortiert werden, ne? Und dass dann nicht wieder andere Berufe unsere Arbeitsfelder angeblich bedienen. Also das wäre jetzt so mein Mutmachmoment. Hast du auch welche, Dagmar?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal macht die ganze Entwicklung Mut, wo wir herkommen und wo wir heute stehen und an wie vielen Leitlinien wir mitarbeiten und auch wirklich frühzeitig einbezogen werden. Das macht mir, also schon allein das macht mir Mut. Ich hadere, Hanna, ein bisschen mit diesem Begriff der Gleichwertigkeit. Ne? Das hat irgendwie sowas wieder dieses Emanzipatorische oder ne, irgendwie, dass man sich da nicht gut behandelt oder zu wenig gesehen fühlt. Das ist in Teilen natürlich auch so, aber ich glaube, wir tun gut daran, das nicht zu emotional zu betrachten, sondern einfach zu schauen, wo stehen wir. Und wir sind eine relativ kleine und wir sind eine relativ junge Disziplin. Und diese beiden Faktoren zusammen, also dass wir eine relativ kleine und eine relativ junge Disziplin sind, führt dann dazu, dass wir eben noch weniger Ressourcen zur Verfügung haben als die älteren oder etablierteren Professionen. Das ist ganz natürlich und das wirkt sich natürlich als Nachteil aus und manchmal auch als Benachteiligung, ja. Aber das ist erstmal ein sachlich ganz normaler Entwicklungsprozess sozusagen. Ich glaube, wir tun manchmal gut daran, weniger emotional darauf zu schauen. Und dann macht mir das Mut, wenn ich eben erlebe, die Anerkennung unseres Faches für die Versorgung wird eben zunehmend gesehen und gewürdigt. Und das ist halt unser aller Werk, auch dieser Leitliniendelegierten, die da mitarbeiten. Natürlich auch unseres Verbandes, der das managt, aber eben auch all derjenigen, die täglich an vielen Menschen Logopädie sichtbar machen, indem sie erfolgreich und hilfreich versorgen. Und da erlebt man Logopädie und wie hilfreich sie ist, sowohl die Betroffenen als auch die Angehörigen, als auch die mitbehandelnden Berufe und erleben eben die Ergebnisse oder auch den Schmerz, wenn Versorgung mit Logopädie nicht ermöglicht wird. Und das sind zwei ganz große Baustellen dieses Sichtbarmachens von logopädischen Ressourcen. Das eine eben in dieser Arbeit, wo das stattfindet und das andere, wo wir alle täglich in unserem Tun, in der Versorgung drauf einzahlen, die Logopädie voranzubringen. Das macht Mut.
Ja, jetzt habt ihr ja schon eine gewisse Entwicklung auch in der Leitlinienarbeit und in unserer Mitarbeit aufgezeigt. Wenn ihr in 10 Jahren auf diese Phase jetzt nochmal zurückblickt, woran würdet ihr erkennen, dass die Leitlinienarbeit des DBL wirklich etwas bewegt hat?
Ja, also jetzt, auf jetzt in 10 Jahren zurückblicken, also erstmal können wir ja jetzt schon, habe ich mal kurz durchgerechnet, auf 10 Jahre zurückblicken. Und zwar 10 Jahre aktiver Leitlinienarbeit im DBL. Weil ich denke, so ab 2016 hat sich das Leitliniensekretariat gegründet. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Und wir haben ja schon in diesen 10 Jahren auch einiges erreicht. Also damals haben wir noch fertige Leitlinien gelesen und bewertet und jetzt arbeiten wir da direkt mit dran. Ne? Also wir sind in den Kommissionen vertreten und schreiben die mit sozusagen. Und wir werden ja auch, wie Dagmar schon sagte, von einigen jetzt der mit unseren Themen stärker koordinierten Fachgesellschaften ja auch bereits zuverlässiger mitgedacht und frühzeitig beteiligt. Also bis dahin, dass es für manche Fachgesellschaft mittlerweile ganz normal ist, ne, uns mitzudenken und einzuladen. Das ist natürlich auch immer themenabhängig und uns da auch einzubinden. Ja, und wir haben innerhalb dieser letzten 10 Jahre ja auch Strukturen zur Unterstützung unserer ExpertInnen geschaffen, die sich eben da in der Leitlinienarbeit einbringen wollen. Und wir bauen die ja auch weiter aus. Ja, und auch so diese stark angestiegene und weiterhin wachsende Zahl von Leitlinien, in denen wir mitmachen, also mit DBL-Beteiligung, zeigt, dass wir da echt auf einem guten Weg sind. Darüber geben wir ja übrigens auch immer im Rechenschaftsbericht jährlich Auskunft, ne, wen das interessiert. Also die Liste der aktuellen dieses Verbandsjahr laufenden oder verabschiedeten Projekte. Die findet man auf der Leitlinienseite. Als Mitglied kann man die anschauen, weil sie halt Teil des Rechenschaftsberichtes ist.
Woran würde ich erkennen, dass unsere Leitlinienarbeit was bewegt hat in 10 Jahren? Vielleicht einmal für unsere Berufsgruppe. Also wenn unsere Berufsangehörigen Freude daran haben und mehr Leichtigkeit im Alltag haben, in der klinischen Versorgung, weil sie eben diese Leitlinien, in denen unsere Ressource einbezogen wurde, mehr zur Verfügung haben. Also wenn ich ein Störungsbild habe, wo ich einfach mit Leichtigkeit nachschauen kann, wie ist hier der aktuelle Standard, passt der hier oder variiere ich, also dass ich hier eine noch mehr Hilfestellung habe über erfolgreiche Leitlinienarbeit. Das wäre toll. Und dann auf jeden Fall, da möchte ich mich zurückbeziehen auf meinen Hinweis von weiter oben. Denkt euch mal, in 10 Jahren, wir hätten eine Fachgesellschaft, die stark und handlungsfähig ist und in der alle Berufe in der Logopädie und Sprachtherapie mitwirken und sich fachlich zu Hause fühlen. Und diese Fachgesellschaft, die würde Leitlinien beantragen und zu Ende bringen und publizieren, die unsere Arbeit betreffen und die eben hilfreich sind für die Kolleginnen, die in der Versorgung stehen. Das wäre einfach total großartig und ich glaube, das würde sich für alle noch besser anfühlen und darum arbeiten wir darauf hin. Also das macht Mut, das macht Spaß und daran könnten wir Erfolge sehen und messen.
Ja, zum Abschluss, wenn es jetzt hier jemanden gibt, der zugehört hat und der gesagt hat, hey, also Leitlinienarbeit super und ich möchte gerne da meine fachliche Expertise einbringen. Wo können Hörerinnen und Hörer denn mehr erfahren und wie melden sie sich, wenn sie mitmachen möchten?
Ja, grundsätzlich mal alle, die sich das vorstellen könnten, können sich jederzeit an das Leitliniensekretariat wenden. Die E-Mail-Adresse ist logopädie@dbl-ev.de. Die findet man auch auf der DBL-Webseite unter der Rubrik Fachkreise. Weil da gibt es ja diese Unterseite Leitlinienarbeit, von der ich gerade schon mal sprach. Ja, und das ist übrigens auch absolut kein Ausschlusskriterium, wenn man noch nie in einer Leitlinie mitgearbeitet hat, weil Leitlinienarbeit lernt man ja nirgendwo außer durch Erfahrung. Und wir unterstützen dann und vernetzen auch mit erfahrenen Leitlinienbeauftragten. Die können dann schon im Vorfeld oder dann auch während des Prozesses bei Fragen mal beratend zur Seite stehen. Ja, und für noch mehr und allgemeinere Informationen wäre jetzt noch der von Dagmar bereits genannte Fokusmonat auf der Webseite zu nennen und die Leitlinienseite auf der DBL-Webseite.
Dann sind wir oder bin ich am Ende meiner Fragen an euch beide. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beide da wart. War jetzt auch nochmal was Neues, dass wir hier zu dritt gesprochen haben. Ich fand es aber total gut, das auch nochmal von mehreren Seiten zu beleuchten, das Thema Leitlinien. Ich habe auf jeden Fall noch viel Neues dazugelernt, Dinge, die ich noch nicht wusste. Und ich hoffe, dass es den Hörenden genauso geht.
Ja, Hanna, danke für die Einladung. Und Sonja, war auch schön, mit dir mal im Podcast zu sein. Da haben wir uns einem großen Thema zugewendet. Und ich hoffe, wir haben auch dazu eingeladen und Mut gemacht, sich damit zu befassen. Und wem das zu viel Inhalt war, der ist eingeladen, den Podcast nochmal zu hören oder uns auf der Website zu besuchen, oder?
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Man kann uns natürlich auch auf dem Kongress dazu ansprechen. Genau, ja.
Tschüss.
Tschüss. Am 19. Juni, wenn eigentlich regulär die nächste Folge erscheinen würde, findet unser 54. DBL-Kongress in Weimar statt. Dort habt ihr die Chance, mich und auch viele meiner Podcast-Gäste live zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich sehr, wenn ihr zum DBL-Stand kommt und wir über den Podcast oder auch über ein anderes Thema sprechen können. Die nächste Folge, die am 3. Juli erscheinen wird, wird sich um das Thema Akademisierung der Logopädie drehen. Und wir schauen uns an, wo wir bei diesem Thema aktuell stehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.